Liebe Kolleginnen und Kollegen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Und außerdem haben wir zwei Gruppen aus Augsburg hier zu Gast. Wir haben einmal 13 Volontäre der Augsburger Allgemeinen, die hier bei ihrem Berlin-Besuch sind. Herzlich willkommen. Und wir haben 19 gymnasiale Lehrkräfte vom Peutinger Gymnasium in Augsburg. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und eine spannende Regierungspressekonferenz.
Ist das Zufall oder konzertiert?
Ich glaube, es ist Zufall. Wir beginnen mit dem Auswärtigen Amt. Frau Descher, Sie haben eine Reiseankündigung und eine Nachreichung.
Ganz genau. Schönen guten Morgen auch von mir an alle. Außenminister Wadephul wird morgen nach Wien reisen und dort zum Antrittsbesuch bei seiner österreichischen Amtskollegin Meinel Reisinger zu bilateralen Gesprächen zusammentreffen. Im Mittelpunkt dieser Gespräche stehen die deutsch-österreichischen Beziehungen, insbesondere die Zusammenarbeit in der Grenzregion und natürlich auch drängende außen- und europapolitische Themen wie die Lage in der Ukraine. Und die EU-Erweiterungspolitik stehen auf dem Programm. Der Außenminister trifft in Wien außerdem den israelischen Außenminister Saar zu einem Gespräch. Themen des Gesprächs werden unter anderem die Bemühungen um einen Waffenstillstand sowie die drängende humanitäre Lage in Gaza sein und auch ein gemeinsames Gespräch mit der österreichischen Außenministerin und dem israelischen Außenminister ist vorgesehen. Ebenso ist eine Pressekonferenz der drei Außenminister gegen 13 Uhr geplant. Und dann habe ich in der Tat noch eine kurze Nachreichung zur Frage Kuba, Themenkomplex Kuba, der ja nach der Bundespressekonferenz hier nochmal aufgekommen ist. Der Kollege ist jetzt zwar nicht da, aber das Ganze ist dann ja nachvollziehbar und genau für alle nachschaubar, nachlesbar. Also zunächst gilt es zu unterscheiden zwischen dem US-Embargo gegen Kuba und die Listung Kubas auf der US-Liste gegen sogenannten staatlichen Terrorunterstützer. Das kam, glaube ich, bei der Fragestellung in dieser Differenzierung nicht hinaus. Deswegen ist das erstmal grundsätzlich wichtig. Die Bundesregierung lehnt die US-Sanktionen gegen Kuba ab und unterstützt seit 2002 gemeinsam mit ihren EU-Partnern die jährliche Resolution der UN-Generalversammlung zur Aufhebung des US-Embargos gegen Kuba. Die EU und die Bundesregierung beobachten natürlich die US-kubanischen Beziehungen. Themen, die EU-Bürger in diesem Zusammenhang betreffen, sprechen wir natürlich auch an. Im Hinblick auf die US-amerikanische Liste State Sponsors of Terrorism hat sich die Bundesregierung in den vergangenen Jahren mit ihren EU-Partnern gegenüber den USA dafür eingesetzt, dass Kuba von dieser Liste gestrichen wird. Das war auch bereits hier Thema, zuletzt im Januar, wie meine aufmerksamen Kollegen zu berichten wussten. Und die Bundesregierung verbindet ihren Einsatz für die Streichung Kubas von der Liste auch mit der Erwartung, dass Kuba sich stärker für privatwirtschaftliches Engagement öffnet und die Menschenrechte stärker achtet. Dann gab es noch eine zweite Fragestellung, die an uns adressiert war, zum Thema Arbeitsgruppe auf EU-Ebene. In Brüssel gibt es in der Tat eine Ratsarbeitsgruppe, die sich mit den EU-Beziehungen zu den Staaten Lateinamerikas und der Karibik beschäftigt. Dazu gehört auch Kuba. Diese Gruppe beschäftigt sich aber nicht vorrangig, wie das insinuiert wurde, mit Sanktionsfragen. Besten Dank.
Gibt es Nachfragen zur Reise des Außenministers? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich anfangen mit Frau Kornmeier, die eine Frage angemeldet hat zum Thema Bundesaufnahmeprogramm.
Zunächst eine Frage an das Bundesinnenministerium. Sie hatten in einer kleinen Anfrage Zahlen mitgeteilt, wie viele Menschen mit Aufnahmezusagen noch in Afghanistan sind. Das war Stand Ende Mai. Da waren das rund 2.400 Personen aufgeschlüsselt nach den einzelnen Programmen. Jetzt hatten Sie uns gestern mit Stand 7.7. mitgeteilt, dass nur noch 2.300 Personen mit Aufnahmezusagen da sind, auch wieder aufgeschlüsselt nach dem Programm. Was ist denn mit den Personen passiert, die jetzt nicht mehr in diesen Zahlen abgebildet werden?
Also wir hatten, glaube ich, häufig mitgeteilt, dass diese Zahlungen natürlich Schwankungen unterlegen sind, weil es immer wieder vorkommen kann, dass sich auch Personen anderweitig entscheiden.
Also dann die Gästehäuser verlassen, gehen oder so.
Also Sie wissen es nicht. Zu der konkreten Motivation der einzelnen Personen kann ich Ihnen jetzt nichts mitteilen. Sollten wir da noch was haben, was vielleicht eine grundsätzliche Möglichkeit ist oder was da grundsätzlich der Fall sein könnte, würde ich das nachreichen.
Ich würde gerne noch eine Nachfrage
dazu. Ja, ich würde kurz noch mal fragen, ob es noch andere Fragen zu diesem Thema gibt. Frau Buschow, Ammer?
Aber ich wollte mich jetzt gar nicht so vordrängen. Ich wollte noch mal fragen nach dem gestrigen Urteil. Hieß es ja, Sie prüfen das jetzt. Ich wollte noch mal genau nachfragen, wie auch die Prüfung verläuft, die im Bundesinnenministerium läuft, zur Beendigung des Aufnahmeprogramms, die ja geplant ist. Wie lange wird die noch andauern oder gibt es vielleicht inzwischen ein Ergebnis auch durch das gestrige Urteil?
Also zu beiden angesprochenen Prüfverfahren kann ich mitteilen, dass die Prüfung läuft und darüber hinaus keinen neuen Stand.
Nun drängt ja tatsächlich ein bisschen die Zeit, weil den Betroffenen die Abschiebung nach Afghanistan droht. Das heißt, irgendwie einen zeitlichen Rahmen, dass Sie sagen, in 2-3 Wochen sollten wir dann mal endlich Klarheit haben, gibt es tatsächlich gar nicht. Das kann sich noch weitere Monate ziehen.
Was ich dazu gesagt habe, ist, dass die Prüfungen laufen und weitere zeitliche Eingrenzungen oder Ähnliches kann ich nicht vornehmen.
Frau Kornmeier, dann nehmen.
Genau, an das Auswärtige Amt wollte ich dazu noch mal nachfragen. Sie hatten vor einer guten Woche uns mitgeteilt, dass oder auch bestätigt, dass zwei Familien festgenommen worden sind mit Aufnahmezusagen. Dann wollte ich fragen, was daraus geworden ist. Also sind die nach wie vor festgenommen und sind das jetzt zum Beispiel Personen, die nicht mehr mitgezählt werden, wenn es darum geht, wie viele Personen Aufnahmezusagen noch da sind?
Zu letzter Frage kann ich das im Detail im Moment nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das so wirklich runtergebrochen auf Einzelfälle.
Sind ganz präzise, die Zahlen.
Nee, also einzelne Familien quasi aufschlüsseln würden gemäß Ihrer Fragestellung. Aber Sie sprechen von zuletzt verhafteten Personen. Die Fälle sind uns bekannt. Sie wurden auch nicht abgeschoben und sie wurden wieder aus der Haft entlassen.
Und sind wieder in den Gästehäusern?
Das kann ich jetzt ad hoc nicht sagen. Davon ist auszugehen, weil die grundsätzliche Lage ja so ist, dass wir uns kontinuierlich dafür einsetzen und auch gegenüber der pakistanischen Regierung ansprechen, unser Petitum auch im Zusammenhang mit solchen Fällen, dass Personen aus deutschen Aufnahmeverfahren, laufenden Verfahren, die sich weiterhin derzeit in Pakistan aufhalten, von dem Dienstleister der Bundesregierung unterstützt werden. Insofern kann ich es nicht runterbrechen auf diese konkreten einzelnen Fälle, die nicht mehr in Haft sind, aber davon ist auszugehen, weil das eine grundsätzliche Unterstützung ist, die Betreuung durch den Dienstleister der Bundesregierung, das Ganze aber natürlich parallel zu den, wie der Kollege des BMI gerade erwähnte, laufenden Prüfungen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Sehe ich nicht, dann würde ich weitergehen zu Frau Allier, die eine Frage hatte zum Thema Sozialleistungsbetrug.
Genau, danke schön. Die Frage richtet sich entsprechend ans Ministerium für Arbeit und Soziales. Vielleicht auch ein bisschen Innenministerium, weil es ja auch um die Strafverfolgung geht. Es gab den Fall des Weißen Riesen in Duisburg, da gab es massiven Kindergeldbetrug. Jetzt gibt es einen Fall in Berlin in der Habersaatstraße, wo an zwei Hausnummern in den vergangenen Monaten 82 Anmeldungen vorgenommen wurden. 20 Namen an einem Briefkasten, also offenbar wurden da auch Bescheinigungen gefälscht. Wieder Sozialbetrug im Gespräch mit falschen Mietern. Und die Frage ist so ein bisschen, warum gelingt das noch immer? Weil es ist ja offenbar jetzt bekannt, dass das versucht wird. Wieso geht es immer noch so einfach, in Anführungsstrichen, dass es Banden gelingt, den deutschen Staat dazu betrügen?
Also zu dem speziellen Fall kann ich Ihnen jetzt nichts sagen. Grundsätzlich hat die Ministerin ja angekündigt, dass sie da gemeinsam mit dem BMF auch die Kontrollen verstärken will, dass es auch einen verbesserten Datenaustausch geben soll, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir uns davon erhoffen, dass solche Fälle natürlich dann auch in Zukunft seltener vorkommen. Aber ganz ausschließen wird man das wahrscheinlich nicht können, sondern es ist einfach eine Frage, wie sehr man dann auch kontrolldichte Datenaustausch voranbringt.
Kurze Nachfrage, das ist tatsächlich auch eine Forderung von den Jobcentern, dass der Datenaustausch gestärkt werden soll und vereinfacht werden soll. Und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit soll auch weiter gestärkt werden. Das steht jedenfalls im Koalitionsvertrag. Können Sie uns da schon einen kleinen Ausblick geben, wann das vielleicht kommt und welche Priorität das hat?
Also Das wird jetzt umgesetzt, aber gerade was jetzt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit angeht, da sind wir ja auch nicht federführend. Also da wäre dann das BMF zuständig und Datenaustausch, glaube ich, auch die Federführung beim BMI.
Will das BMF ergänzen oder das BMI?
Ich kann an der Stelle nur unterstreichen, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit ein wichtiges Anliegen für die Bundesregierung ist und für das Bundesfinanzministerium und dass da zeitnah entsprechend auch noch vor der Sommerpause ein entsprechendes Gesetz eingereicht werden soll.
Also ich wüsste jetzt keine Ergänzung, außer Sie haben noch eine konkrete Frage.
Nee, aber da bin ich gespannt, was da vor der Sommerpause noch kommt.
Herr Jessen zu diesem Thema.
Ja, Frage ans BMAS. Können Sie uns jetzt nennen oder gegebenenfalls nachliefern, wie hoch in absoluten Zahlen und auch prozentual der Ihnen bekannte oder gemutmaßte Missbrauch des Erwerbs von Sozialleistungen ist? Damit man einen Eindruck haben, um welche Problemgrößen wir hier eigentlich sprechen.
Ja, also dazu haben wir uns ja schon in der Vergangenheit geäußert, dass das eher Einzelfälle sind oder, sagen wir mal, regional schwerpunktmäßig vorkommt, auch mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet, aber auch in anderen Städten. Konkrete Zahlen kann ich Ihnen jetzt dazu nicht nennen.
Danke.
Dann würde ich weitergehen zu Herrn Höfeler, der, glaube ich, eine Frage zur Kommunikation der Bundesregierung. Moment.
Ja, 1, 2, 3. Genau, Höfeler, DTS, guten Morgen. Ich wollte erstmal eine Frage ans Verkehrsministerium stellen, wenn ich darf.
Ich würde Ihre
dann, okay, dann mache ich die anderen Regierungssprecher. Okay, guten Morgen. Stimmt das, dass der Kanzler die Empfehlung ausgesprochen hat, intern keine Interviews mehr oder keine Forderungen per Bild-Zeitung zu erheben?
Die Äußerungen des Kanzlers wurden im internen Kreis ausgesprochen. Der Bundeskanzler hat sie nicht öffentlich ausgesprochen. Er wurde aus diesem Kreis zitiert. Ich habe diesem Bericht nichts hinzuzufügen.
Also stimmt es?
Ich kann Äußerungen aus internen Kreisen weder bestätigen noch dementieren.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Gibt es nicht? Und das ist Thema schon angerissen, Herr Höfeler, dann gehen wir weiter zum Verkehrsministerium.
Okay, dann ans Verkehrsministerium. Gestern in der Haushaltsdebatte hatte der SPD-Abgeordnete Uwe Schmidt gesagt, dass mit dem Bahnvorstand noch mal über die Familienreservierung gesprochen werden soll. Es klang so ein bisschen, als ob er für die Koalition spricht oder vielleicht sogar für die Regierung. Können Sie da irgendwas zu sagen? Gibt es da noch mal Gespräche?
Ich glaube, dazu hatten wir uns in der Vergangenheit bereits sehr eindeutig hier geäußert und auch der Minister hat dazu in verschiedenen Interviews Stellung genommen, in dem Sinne, dass das zum operativen Geschäft der Deutschen Bahn gehört. Die Bahn aber nichtsdestotrotz auch weiter einer der familienfreundlichsten Anbieter sein wird. Ob jetzt darüber hinaus Gespräche geführt werden, kann ich den Abgeordneten nicht ergänzen.
Gibt es eine Nachfrage?
Nö.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Auch nicht der Fall. Dann Herr Krämer zur Commerzbank.
Genau, Frage ans Finanzministerium. Die UniCredit hat gestern Abend bei der Commerzbank aufgestockt, hat jetzt die meisten Stimmrechte vor dem Anteil des Bundes. Meine Frage erstmal ganz allgemein, wie reagiert die Bundesregierung auf dieses Vorgehen?
Vielen Dank für die Frage. Die Bundesregierung nimmt die Wandlung der Derivate und die Erhöhung der Aktienbeteiligung von UniCredit an der Commerzbank auf rund 20% zur Kenntnis. Die Position der Bundesregierung verändert sich dadurch jedoch nicht. Sie bleibt unverändert und lehnt das erneut unabgestimmte und unfreundliche Vorgehen der UniCredit ab. Der Bund unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Das hat der Bund auch gegenüber der UniCredit bereits sehr deutlich gemacht. Der Bund wird seine Beteiligung daher auch nicht veräußern.
Nur mal zur Präzisierung, das heißt, Sie waren vorab nicht informiert?
Dazu liegt mir jetzt keine Kenntnis vor, die ich jetzt hier mit Ihnen teilen könnte. Was ich aber noch mal unterstreichen kann, ist, wie gesagt, dass sich an dieser erneut unfreundlichen Handlung dass diese Handlung nichts an Auswirkungen hat, was die Position der Bundesregierung bei diesem Thema anbelangt.
Kann der Regierungssprecher noch ergänzen?
Ich kann das nur unterstützen. Ich kann nur feststellen, dass die Schwelle für ein Überannahmeangebot durch die Wandlung nicht erreicht oder überschritten wurde. Und dass in dem Schreiben des UniCredit-Vorstandsvorsitzenden kürzlich an verschiedene Häuser im in der Bundesregierung keine Absicht für die Abgabe eines Übernahmeangebots mitgeteilt wurde.
Und Herr Jessen zu diesem Thema.
Ja, eine Lernfrage ans BMF. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber wenn es möglich wäre, würde der Bund versuchen, seine Anteile dann doch wieder deutlich höher als die der UniCredit zu erwerben oder zu vergrößern?
Danke für die Frage. Wie Sie wissen, äußern wir uns nicht zu spekulativen Sachverhalten. Grundsätzlich ist es wie soeben beschrieben, die UniCredit erhöht auf 20%. Der Bund hat nicht vor, seine Beteiligung zu veräußern und somit stellt sich die Frage nicht.
Naja, die Frage war ja nicht, ob der Bund nicht die Absicht hat, seine Beteiligung zu veräußern, sondern ob er gegebenenfalls Interesse daran hat, seine Beteiligung zu erhöhen. Das ist ja genau die andere Richtung. Wäre das technisch überhaupt möglich? Das ist ja nicht spekulativ.
Technische Möglichkeiten habe ich jetzt an der Stelle nicht zu kommentieren. Was ich noch mal unterstreichen kann, ist, dass der Bund keine Veräußerung vorsieht.
Nachfragen zu diesem Thema sehe ich jetzt keine weiteren. Dann gehen wir zu Frau Gerhäuser.
Genau, ich würde gerne zunächst eine Frage stellen an das Auswärtige Amt. Das chinesische Außenministerium weist die Vorwürfe der Bundesregierung zurück, die geäußert worden waren, dass nämlich von einem chinesischen Kriegsschiff aus ein Laser auf ein deutsches Flugzeug gerichtet worden sei. Das entbehre den Fakten, hieß es da aus Peking heute. Was entgegnen Sie, was sagen Sie, Frau Deschauer?
Dass wir das zur Kenntnis nehmen und dass Sie sich sicher sein können, dass wir Einbestellungen und auch die Einbestellungen des chinesischen Botschafters sicher nicht leichtfertig, sondern fundiert auf Basis von Erkenntnissen, die wir haben und einer grundlegenden Untersuchung, die wir vorgenommen haben, vonstatten gegangen ist. Und vielleicht kann der Kollege des BMVG noch ein bisschen dazu ergänzen.
Ich kann das nur unterstreichen. Also unsere Auswertung des Vorfalls hat ergeben, dass wir klare Hinweise darauf haben, dass es einen Lasereinsatz eines chinesischen Kriegsschiffes gegen unser Luftfahrzeug gab. Und da tauschen wir uns echt oder wirklich auch ressortübergreifend aus.
Nachfrage, dann müsste ja jetzt wieder ein Schritt erfolgen, auch von deutscher Seite, wenn dieses chinesische Dementi im Prinzip im Raum steht. Wie geht es jetzt weiter?
Ach, das weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, Ihrer Erwartungshaltung oder Ihrer Annahme überlassen, ob Sie da weitere Schritte erwarten. Wir haben in dem Gespräch mit dem chinesischen Botschafter unsere Haltung, unsere Erkenntnisse sehr deutlich und sehr klar zum Ausdruck gebracht. Und natürlich auch die Erwartungshaltung, dass sich Vorfälle dieser Art nicht wiederholen und auch zu unterbleiben haben. Wie ich sagte, wir nehmen die Äußerung zur Kenntnis, unserer eigenen Erkenntnis jedoch entbehrt sie keiner Grundlage, die wir so teilen würden. Und das ist, glaube ich, auch den chinesischen Kolleginnen und Kollegen klar.
Dann die Kollegin neben Frau Kornmarp. Hallo, den Namen habe ich gerade nicht.
Eva Ellermann vom ARD-Hauptstadtstudio. Es geht um eine Frage im Nachgang des Tätigkeitsberichts des Polizeibeauftragten Grötsch vorhin. Da wurde ja unter anderem die Arbeitsbedingungen der Bundespolizisten bei den Grenzkontrollen kritisiert. An der Grenze zu Österreich ist vor allen Dingen wohl die Unterbringung mangelhaft. Da war die Rede von abgewohnten Containern und Dixi-Toiletten. Frage an das BMI, was gedenken Sie da zu unternehmen und in welchem Zeitraum?
Also ich kann zunächst sagen, dass wir das zur Kenntnis nehmen und ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass dem BMI durchaus bewusst ist, dass mit der Wende in der Migrationspolitik die Bundespolizei als Gesamtorganisation, insbesondere aber die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vor Ort, die seit langer Zeit schon stark gefordert sind und nochmal verstärkt ab dem 7. Mai im Einsatz an den Grenzen sind, dass die einen großen Respekt verdienen und ihnen unser Dank gebührt. Das hat der Bundesinnenminister auch wiederholt klargestellt. Und darüber hinaus zu dem konkreten Fall, den Sie ansprechen, liegen mir keine Erkenntnisse vor. Da müssten Sie sich gegebenenfalls an die Bundespolizei wenden.
Fragen zu diesem Thema? Nein, dann würde ich direkt an Frau Kornmeier übergeben, die, glaube ich, nochmal Fragen zur Zurückweisung an der KZ.
Genau, deswegen auch an das BMI. Wie viele weitere laufende und noch abgeschlossene Gerichtsverfahren gegen Zurückweisungen von Asylsuchenden sind Ihnen bekannt?
Also insgesamt sind uns bekannt, dass Verfahren gegen drei somalische Staatsbürgerinnen hier in Berlin und noch drei weitere Verfahren.
Vor welchen Gerichten?
Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Das müssten die Gerichte Aachen, Stuttgart und München sein. Falls das falsch ist, korrigiere ich das gleich nochmal.
Kann ich noch eine
kurze Nachfrage?
Und laufen die alle noch oder sind welche davon auch beendet?
Also zu dem konkreten Verfahrenstand müssten Sie sich bitte an die jeweiligen Gerichte wenden. Und ich habe darüber hinaus keine Erkenntnisse zu irgendwelchen Zwischenständen.
Frau Buschow.
Ich habe dazu, das ist ein bisschen eine Lernfrage, in dem Verfahren in München, so haben mir das Kollegen gesagt, geht es wohl um Ukrainer. Das hat mich überrascht, dass auch Ukrainer von Zurückweisungen im Themenfeld Asyl betroffen sein könnten. Was gilt denn für Ukrainer gerade an der deutschen Grenze?
Also das Thema hatten wir hier schon mal. Natürlich, also auch vor dem 7. Mai gab es Zurückweisungen und die können aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Allein schon jetzt generell, ohne auf den konkreten Fall einzugehen, wenn keine ausreichenden Nachweise über entsprechende Papiere zum Beispiel vorliegen. Und für die Regelungen, die aktuell für Ukrainerinnen und Ukrainer gelten, das müsste ich Ihnen nachreichen. Das habe ich nicht im Kopf und kann ich nicht darlegen.
Weil die müssen sich, daran hat sich doch nichts geändert, die müssen doch gar nicht ins Asylverfahren nach wie vor, oder? Also noch läuft doch diese Richtlinie, EU-Richtlinie.
Wie gesagt, den aktuellen Stand würde ich Ihnen dann gerne nachreichen. Okay.
Keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Dann hat Frau Gerhäuser noch mal eine Frage.
Ja, da würde ich auch gerne beim BMI beginnen, bitte. Ist ja bekannt, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen zwei Taliban-Anführer erlassen hat. Vor diesem Hintergrund, wie wirkt sich das aus auf die Bereitschaft, eine mögliche Bereitschaft der Bundesregierung, mit Taliban ins Gespräch zu gehen?
Also wir hatten hier das ja schon oft zum Thema, wie das Ziel erreicht wird, Rückführungen nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. An diesem Ziel vorhaben und auch an den dazu erforderlichen Maßnahmen und Vorhaben hat sich nichts geändert. Wir wollen weiter einen dauerhaften Rückführungsmechanismus etablieren. Und wir hatten auch festgestellt, dass es technische Kontaktmöglichkeiten gibt, die genutzt werden. Aber wie diese Kontaktmöglichkeiten und über welche gegebenenfalls Schlüsselpartner erfolgen oder in zukünftig auch direkt, darüber hinaus können wir keine Auskunft geben.
Ich würde aber gerne die Frage noch an Herrn Cornelius auch richten. Wie ist die Positionierung in Gesprächen mit den Taliban jetzt vor dem Hintergrund dieser Haftbefehle?
Ich glaube, die Gespräche mit den Taliban, wenn sie denn überhaupt stattfinden, sind auf einer technischen Ebene und dienen exakt dem Ziel, das ein Kollege beschrieben hat, und stehen nicht im Zusammenhang mit Regierungskontakten.
Gibt es weitere Fragen dazu? Falls nicht, gibt es andere Fragen zu anderen Themen? Herr Kremmer.
Ich hätte eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Das IFO-Institut hat heute eine Schätzung veröffentlicht, dass die Stromsteuer, die für private Haushalte nicht kommt, das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr und im nächsten Jahr dämpfen wird. Das ist zwar nicht so wahnsinnig viel, 0,1 Prozentpunkte, in absoluten Zahlen ist es dann aber mehr, als es erstmal wirkt. Die Frage ist, hat die Regierung eigene Erkenntnisse, wie die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, sich auf die Wirtschaft auswirken wird?
Mir sind dazu keine Zahlen der Bundesregierung bekannt.
Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, es sind zwei Themen. Ich mache erstmal das eine, geht ans Verteidigungsministerium. Russland hat, soweit bekannt, die Ukraine gestern mit einer sehr hohen Zahl von Luftangriffen attackiert, fast 750, obwohl das größte Ausmaß. Hat das irgendwie, offenbar steckt dahinter die Strategie, die Luftabwehr der Ukraine zu überfordern. Hat das Auswirkungen auf deutsche Hilfsmittel? Lieferungen von Waffen, die der Bekämpfung von Luftangriffen dienen?
Also ich erstmal teile ich Ihre Einschätzung, dass die Angriffe der letzten Wochen, Monate sich stetig intensiviert haben und die Luftverteidigung damit natürlich an eine Grenze gebracht werden soll. Luftverteidigung ist seit jeher unser Schwerpunkt bei der Ukraine-Unterstützung, und zwar ganz oben. Ich habe hier, glaube ich, entweder was Montag oder am Freitag dargestellt, dass die Lieferplanungen für die Luftverteidigungssysteme, auch für die Flugkörper, die wir natürlich im Rahmen der verschiedensten Pakete, der Besuche und auch der UDCG abgestimmt haben, natürlich abhängig sind von den Industriekapazitäten. Und dort gibt es für uns keine Eingriffsmöglichkeit, diese Produktion zu erhöhen, zu steigern. Was wir darüber hinaus tun, natürlich reden wir mit unseren Partnern im Rahmen UDCG, aber auch anderer binationaler Formate. Und wie ich auch dargestellt habe, wollen wir zum Beispiel diese Immediate Action Air Defense reaktivieren und dort wieder und neu Partner motivieren, vielleicht auch bisher ungenutzte Kapazitäten bereitzustellen und diese einzubringen. Darüber hinaus wird Bundesminister Pistorius nächste Woche in den USA sein. Und dieses Thema Luftverteidigung ist oder Ukraine-Unterstützung in Gänze wird auf jeden Fall auf der Tagesordnung stehen, um mit unseren amerikanischen Partnern auch hierüber zu sprechen, was man gemeinsam tun kann.
Ja, danke. Ihre Ausführungen sind genau die Hintergründe meiner Frage. Eins der konkreten Projekte könnte sein der Kauf von Patriot-Abwehrsystemen in den USA, um sie dann in die Ukraine weiterzuliefern. Wird dieser Ansatz durch die Intensivierung der russischen Angriffe jetzt verstärkt, dass Sie sagen, nun erst recht müssen wir das probieren?
Zu genauen Gesprächsinhalten kann ich mich natürlich nicht vorab äußern, dem will ich nicht vorweggreifen, aber Sie können sicher sein, dass natürlich uns die aktuellen Eindrücke aus der Ukraine, also zerbombte zivile Infrastruktur, zerbombte Energieinfrastruktur, jeden Tag diese Angriffe in hunderten Bereich, also was Raketen und Drohnen angeht, das lässt natürlich niemanden kalt, ist einfach so. Und natürlich ist das immer im Hinterkopf, wenn es jetzt um die Unterstützung geht. Aber ich will noch sagen, die letzten zwei Jahre waren geprägt davon, dass wir in diesem Themenfeld besonders Fokus gelegt haben. Aber klar, natürlich sind die aktuellen Abstimmungen, egal mit welchem Partnerland und egal in welchem Format, also NATO oder UDCG, und also NATO für unsere Verteidigung an der Ostflanke, aber UDCG für die Unterstützung der Ukraine, natürlich vor dem Hintergrund dieser jeden Tag erschreckenden Bilder, klar.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Danke. Soll ich die zweite Frage, stellen? Oder ich ziehe gerne zurück, wenn wir anders.
Ich gucke mal, ob es noch andere Fragen gibt. Das sieht aber nicht so aus. Von daher, bitte.
Dankeschön. Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Offenbar gibt es einen neuen Entwurf für ein Wasserstoffproduktionsgesetz, bei dem nicht mehr eine Priorität explizit festgeschrieben ist für grünen Wasserstoff. Warum ist das so? Warum wird das nicht mehr prioritär gesetzt?
Es ist richtig, wir haben das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz in die Länder- und Verbändeanhörung und in die Ressortabstimmung gegeben. Und wie der Koalitionsvertrag festlegt, ist es wichtig, dass wir einen schnellen Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur jetzt beginnen. Wasserstoff ist zum einen wichtig als Grundstoff in der chemischen Industrie, aber eben auch in einem dekarbonisierten Stromsystem als flexibel einsetzbare Energieträger. Und um diesen Hochlauf jetzt schnell machen zu können, ist es wichtig, dass wir nicht darauf warten, dass es grünen Wasserstoff in beträchtlichen Mengen gibt, denn die Kapazitäten dort müssen erst aufgebaut werden, sondern um die Infrastruktur jetzt frühzeitig auslasten zu können, setzen wir auch unter anderem auf blauen, kohlenstoffarmen Wasserstoff.
Mit der Begründung ließe sich aber eigentlich nicht nachvollziehen, warum darauf verzichtet werden soll, dass neu errichtete Gaskraftwerke verbindlich auf Wasserstoff umrüstbar sein müssen. Warum ist das so?
Zu den Vorgaben für neu errichtete Gaskraftwerke enthält das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz meines Wissens keine Inhalte, sondern das wird dann eine Frage der Kraftwerksausschreibungen, die möglichst bald kommen sollen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Nicht der Fall. Gibt es sonst weitere Fragen zu anderen Themen? Wenn das auch nicht der Fall ist, dann beende ich diese heute sehr kurze Regierungspressekonferenz und wünsche allen einen schönen Tag und hoffe, unsere Gäste hatten einen interessanten Einblick.